Herzlich willkommen zum City Prepping Podcast. Heute habe ich zu Gast den Robert Jungnischke. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Blackout-Vorsorge. Und der Robert, der ist so eine Art, ja, Experte für Krisenvorsorge und ist da sehr im Thema. Blackout ist da nur eins seiner Themen. Da wollen wir heute aber mal über das Buch sprechen und was da so auf uns zukommen könnte oder wahrscheinlich auch wird. Herzlich willkommen, Robert. Stell dich doch unseren Zuhörern einfach mal kurz vor.
Sehr gerne. Hallo Melanie. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich bin eben Energieexperte und Krisenvorsorgeexperte, berate kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich des BCM, das ist Business Continuity Management. Das heißt, wie man eben mit Krisen im Unternehmen umgehen kann, wie man Störungen erstens vermeidet und zweitens damit leben kann. Und ich berate halt auch Privathaushalte, wie sie sich in diesen stürmischen Zeiten bestmöglich ja, auf das, was vielleicht kommt, vorbereitet. Und da ist ja der Blackout nur eine Sache, vielleicht mal für deine Zuhörer. Also wir müssen das Thema Blackout einfach mal kurz erklären, weil in den Medien wird es völlig falsch dargestellt und zwar unisono. Also man liest ja momentan ganz viel in Zeitungen, die Kommune XY bereitet sich auf den Blackout vor. Wenn man aber genauer hinschaut, dann bereiten sie sich nur auf Stromausfälle vor, das heißt auf lokal begrenzte Ereignisse. Und der Stromausfall ist halt ein lokal begrenztes Ereignis, hervorgerufen durch irgendeine Netzstörung, also umgekippter Mast, abgebranntes Trafohäuschen oder beschädigtes Kabel. Aber der Blackout hat eine ganz andere Dimension, weil beim Blackout trennen sich die Kraftwerke von eben diesem Netz, was bedeutet, dass das Netz komplett tot ist. Und diese Situation hatten wir Gott sei Dank noch nie. Und momentan ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht sonderlich groß. Insofern kann man vorsichtig Entwarnung geben, was die Blackout-Gefahr angeht. Allerdings nicht, was die Versorgungssicherheit angeht.
Okay, und was auch vielleicht noch immer Thema ist, ist der Brownout, dass man damit man einen Blackout verhindert, ein Brownout quasi ja veranstaltet in Anführungsstrichen, um
Genau,
eben
hast du völlig
Schlimmeres,
richtig gesagt.
genau, um
Genau.
Schlimmeres zu
Also
verhindern, ne?
damit hast du eigentlich das dritte wichtige Wort genannt, nämlich das Wort Brownout. Und beim Brownout gibt es zwei Varianten. Und vielleicht kann man ein aktuelles Ereignis nehmen. Gestern Nacht hat Transnet BW, das ist der Netzbetreiber in Baden-Württemberg, zum vierten Mal innerhalb von 3 Monaten, das ist auch ein Novum nach dem Zweiten Weltkrieg, das gab es bis dato noch nicht, das hat im Dezember letzten Jahres begonnen, gewarnt, dass die Bevölkerung in Baden-Württemberg, also in einem der, ja, wie soll man sagen, modernsten Bundesländer, das wir haben, hat gewarnt, dass es heute Morgen zwischen 6 und 8 Uhr zum Strommangel kommen kann. Und da gibt es eine App bei denen und die machen das dann über App und über die Medien. Jedenfalls gestern Abend die vierte Meldung, dass es mit dem Strom knapp werden könnte. Und dann wäre sozusagen der Brownout das Mittel der Wahl, um das Netz stabil zu halten, indem dann der Netzbetreiber nämlich hingeht und Verbraucher abschaltet. Das muss er dann tun, wenn die Produktion mit dem Verbrauch nicht mehr übereinstimmt. Denn das ist unser. Ja, die größte Herausforderung der Netzbetreiber ist die, immer in jeder Sekunde genauso viel Energie bereitzustellen, wie die Industrie und die Bevölkerung eben benötigt.
Genau. Ja, da habe ich auch viel drüber gelesen. Man muss halt gucken, dass man auf so einem gewissen Level bleibt, dass das nicht drüber geht und nicht drunter, ne?
Genau,
Dafür
und
kauft
das
man
Maß
Strom
ist die
zu oder gibt
Frequenz.
Strom ab, genau,
Genau.
weil das muss gehalten werden, diese, ich sag mal, wie nennt man das, Frequenz.
Die
Ich bin
Frequenz
jetzt,
ist das, genau.
genau, und sonst fliegt was raus und das kann eine Kettenreaktion auslösen im schlimmsten Fall, richtig?
Genau, also da gibt es ganz klare Abschaltgrenzen. Das heißt, bei 47, also die Frequenz, die wir brauchen, sind 50 Hertz. Und wenn die Frequenz nach unten abweicht, weil zum Beispiel zu wenig Kraftwerksleistung vorhanden ist, dann gibt es ganz klare Abschaltgrenzen. Die erste ist bei 49 Hertz. Da werden schon die ersten Verbraucher vom Netz genommen. Und dann geht das kaskadenartig weiter. Und bei 47,5 Hertz würde dann das passieren, was ich eben als Blackout beschrieben habe, dass eben sich die Kraftwerke zum Eigenschutz vom Netz trennen. Und in die andere Richtung, bei 51,5 Hertz, passiert das Gleiche. Auch da werden dann die Kraftwerke automatisiert vom Netz getrennt, um sich selbst eben zu schützen.
Und was ist wahrscheinlicher, dass zu viel oder zu wenig
Also eher
verbraucht wird?
wahrscheinlich ist, dass wir zu wenig Leistung haben, weil ich meine, es kann auch zu Spitzen kommen, wenn jetzt der erneuerbaren Ausbau wie geplant weitergehen würde, was ich nicht glaube, weil dann natürlich auch die Spitzen immer größer werden, weil wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit, wenn der Wind richtig weht, 60 Gigawatt an Windleistung zu erzeugen bei 75, die wir brauchen. Und wenn man jetzt noch mal ein Drittel mehr Windräder bauen würde, dann würden wir deutlich über das kommen, was wir nur brauchen. Und dann haben wir genau wieder das Problem, dass wir dann eben zu viel haben, was du eben schon sagtest, was dann abgegeben werden muss. Nur das mit dem Abgeben braucht auch einen, der es abnimmt. Und dann wird es wieder eben gefährlich, weil wenn das alles dann nicht funktioniert, keiner da ist, der es abnimmt und man nicht schnell genug abschalten kann, dann würde die Frequenz nach oben abschmieren und dann hätten wir auch wieder den Blackout. Aber der wahrscheinlichere Fall, ich sage jetzt mal in diesem Jahr, in 2023, ist der andere, dass wir eben in die Unterfrequenzen kommen, weil wir sind, wenn die Kernkraftwerke weg sind, mit der zuverlässigen Erzeugung pari mit dem, was wir maximal brauchen. Immer vorausgesetzt, der Bedarf steigt nicht weiter. Da sind ja die Dinge wie Ausweitung der E-Mobilität im Gespräch und auch immer mehr sollen ja mit einer Wärmepumpe heizen. Das bedeutet ja, wir haben ja einen steigenden Strombedarf. Und wenn dann aber nicht genügend Kraftwerksleistung da ist, müssen Verbraucher abgeschaltet werden, damit die Frequenz nicht abschmiert nach unten.
Und vor allen Dingen, also würde man halt zu viel produzieren, was ja nicht unbedingt so wahrscheinlich ist mit der Ausgangslage, die wir haben, dann hätten ja auch andere Länder das nicht unbedingt nötig, das von uns zu nehmen, weil die ja noch Kraftwerke haben. Ich
Genau,
meine,
der
ich
Punkt ist eigentlich, der größte Fehler in den erneuerbaren Energien ist der, dass sie Zufallsstrom liefern. Du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Wir hatten früher ja nur diese zuverlässigen Kraftwerke, also Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke. Die Wasserkraftwerke lasse ich raus, weil ein Laufwasserkraftwerk ist zwar zuverlässig, aber wenn wir im Hochsommer zum Beispiel in den Flüssen zu wenig Wasser haben, kann ich darauf nicht zurückgreifen. Ein Pumpspeicherwerk ist zwar zuverlässig, aber nur so lange, wie der Speichersee voll ist. Deswegen zählen die nicht. Das heißt, die drei eben genannten sind die wesentlichen zuverlässigen Kraftwerke und die werden halt immer weiter reduziert und die unzuverlässigen, die vom Wetter abhängig sind, werden immer mehr erhöht. Und früher war es halt so, da hatten wir wenige hundert Kraftwerke, die noch dazu dort gebaut wurden, wo die Leistungen gebraucht wurden. Also zum Beispiel in Süddeutschland, wo viel Industrie ist, waren auch viele Kernkraftwerke. So, und jetzt ist es aber so, und deswegen kam auch die Warnung von Transnet BW einmal mehr. In Süddeutschland wird viel Strom gebraucht, aber in Norddeutschland auf dem Meer wird der Strom produziert. Und dann fehlen die Leitungen, diesen Strom in den Süden zu transportieren. Das bedeutet, wir haben da oben zu viel Wind, wir haben in Süddeutschland zu wenig Strom, weil die Leitung, also die Transportmöglichkeiten fehlen. Und der zweite Punkt ist, man stelle sich vor, 60 Gigawatt an Windkraftanlagen produzieren. Und auf einmal ändert sich die Wetterlage. Also entweder der Wind hört auf oder noch schlimmer, es kommt zu Sturmböen, weil dann müssen die Windräder abgeschaltet werden, damit sie nicht kaputt gehen. Und auf einmal fehlen 60 Gigawatt an Kraftwerksleistung. Das gab es früher nicht, weil diese Standardkraftwerke, die wir hatten, die haben ungefähr 1, vielleicht 1,2 Gigawatt. Und wenn da eins ausfällt, dann fällt halt eins aus, dann fehlt ein Gigawatt, aber nicht gleich 60. Und das sind diese Probleme, die wir auch nicht gelöst bekommen, weil wir kein Wetter machen können.
Ja, verkürzt gesagt kann man ja dann das so zusammenfassen, dass wir früher vielleicht zwei Hände voll Kraftwerke hatten oder vielleicht vier Hände voll. Und heute haben wir vielleicht 2 Millionen, weil man jedes einzelne Windrad ja mitzählen muss als einzelnes Kraftwerk gesehen und dass die menschlichen Ressourcen ja auf Dauer gesehen kaum ausreichen können, um das dann adäquat zu kontrollieren. Das heißt, da kommt die Komponente da rein, dass das wahrscheinlich softwaretechnisch gelöst wird. Da kann es Fehlerquoten geben und Probleme. Und dann kommt die Komponente der Mensch hinzu, der immer mehr die Aufgabe bekommt, das zu administrieren. Und das sind dann viele Faktoren, die dazu führen können, dass es zu einem Problem kommt, kann man so
Das
zusammenfassen,
hast du super gut
ne?
zusammengefasst. Vielleicht zwei kleine Beweise dafür. Es gibt den sogenannten Begriff des Redispatches. Und jede Maßnahme, das Netz stabil zu halten, ist eine Redispatch-Maßnahme. Und im Jahr 2021 hatten wir ungefähr 8.300 Redispatch-Maßnahmen. Und im letzten Jahr waren es über 14.000. Und man kann, im Jahr 2000 fing man da ungefähr an zu rechnen. Und ich meine, im Jahr 2003 waren es 6. Also das ist exponentiell gewachsen. Und wie du gerade ganz korrekt gesagt hast, umso so komplexer ein System wird, umso anfälliger wird es auch. Und da ist eigentlich klar, dass irgendwann das nicht mehr funktioniert und es zum Knall kommt, egal wie groß der dann wird.
Ja, und da kommen wir auch dann in den Bereich schon rein, wo wir uns überlegen können, was man selber machen kann, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen und um das Ganze ein bisschen aufzufangen. Das hast du ja in deinem Buch Blackout-Vorsorge auch, ich habe es gerade in der Hand auch ganz gut dargestellt. Ich finde es auch ganz schön, weil wir wollen ja auch mal über dein Buch sprechen, deswegen nehme ich es mal in die Hand. Also ich habe jetzt hier rund 167 Seiten und da ist im Prinzip sehr viel Info drin. 167 Seiten kann man, wenn man sich die Zeit nimmt, in ein paar Stunden oder auf 2, 3 Tage aufgeteilt, ganz gemütlich lesen. Es ist auch nicht in Fachchinesisch verfasst,
Nee,
was ich
überhaupt
sehr
nicht.
gut finde. Also ich bin ja auch weitaus kein Experte, keine Expertin, sondern ich mache einfach einen Blog und gucke, was gibt es zur Krisenvorsorge und eigne mir das an. Und das, was ich gut finde, möchte ich gerne den Hörern und den Lesern auch online über den Blog wiedergeben. Und dein Buch gehört da auf jeden Fall zu, weil das ist also für jedermann geschrieben, was ich ganz schön finde. Und da ist eben auch der Punkt drin, ja, was jeder halt machen kann, um ein bisschen Krisenvorsorge für den Fall eines Stromausfalls eben, ja, für sich eben für eine Vorsorge zu treffen, sozusagen. Und da würde ich dir mal das Wort wiedergeben. Was empfiehlst du, was die Leute sich, sage ich mal, im kleineren Geldbereich, so bis, ich weiß nicht, 1000 Euro vielleicht maximal, erstmal anschaffen können. Es gibt ja eine Menge, zum Beispiel, sprich Solarpanels. Was hältst du davon? Was ist da sinnvoll? Was sind deine Meinungen so dazu?
Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zum Buch. Ich habe das Buch überhaupt nur geschrieben, weil ich ein Buch schreiben wollte, was gerade eben für Leute in suboptimalen Lebensumgebungen für solche Krisen eben einfach eine Anleitung darstellt. Und da ist eben gemeint, die Großstadt. Wenn ich dann in so einem Vielfamilienhaus mit 50 oder 100 Parteien wohne, wie kann ich mich da vorbereiten? Das war mein Ziel bei diesem Buch. Und ja, du hast die Solarpaneele genommen und die würde ich ganz hinten anstellen, weil gerade wenn man eben in so einer Wohnsituation ist, dass man halt mit vielen Menschen unter einem Dach lebt, dann ist das eigentlich das Letzte, was man braucht, weil das Wichtigste ist im Grunde nicht aufzufallen mit seiner Vorsorge, weil wir haben ja leider immer noch die Situation, dass die Menschen, die diese Krisen ernst nehmen und sich entsprechend vorbereiten, in der Minderheit sind. Und das bedeutet, tritt eine solche Krise ein und damit muss nur ein längerer Stromausfall gemeint sein. Da braucht es noch nicht mal den Blackout dazu. Und dann hat man so ein Haus mit 50 Parteien und eine Partei, die kocht sich dann die Ravioli und es duftet durchs ganze Haus. Dann ist völlig klar, wenn die anderen Hunger haben, dann ist die Vorsorge am Ende. Dann kommen die vorbei und fragen erstmal nett, ob sie was abbekommen. Und wenn die nichts nett bekommen, dann holen die sich, was sie haben möchten. Weil wenn in so einem Haus kein Trinkwasser mehr vorhanden ist und keine Nahrungsmittel, dann kippt ganz schnell die Stimmung. So, und deswegen ist das Allerwichtigste, dass man sich erstmal Gedanken macht, was bedeutet solch eine Krise eigentlich für meine Wohnumgebung, für meine, ich sag mal, Situation, was die Sicherheit angeht, für meine Mitbewohner. Was bedeutet das, wenn da eben eine Familie ist, die nach einem Tag schon kein Trinkwasser mehr hat oder nichts mehr zu essen? Und dann muss ich eben überlegen, wie kann ich mich erstmal schützen, weil mein, wir machen ja erstmal die Vorsorge für uns selbst und wir können auch nicht für alle vorsorgen. Und dann fängt man eben an. Und da ist es dann eben wichtig, nicht aufzufallen. Das heißt, die Vorsorge muss in den eigenen vier Wänden stattfinden. Das ist ganz wichtig, weil ich kann in so einer Krisenlage nicht aus dem Keller dann voll bepackt mit den Ärmeln voller Lebensmitteln durchs Haus rennen. Das mache ich genau einmal und dann haben sie mich erwischt und dann war es das. Das heißt, ich muss in der Wohnung bevorraten Trinkwasser pro Person und Tag mindestens 2 Liter. Und da ist jetzt aber die Frage, habe ich die Möglichkeit, das einzulagern? Habe ich so viel Platz? Dann würde ich auf Wasserflaschen oder auch Kanister gehen und mir den Vorrat dahinstellen. Habe ich den Platz nicht oder habe ich die Möglichkeit, mir irgendwo, zum Beispiel in Berlin, ist überall sind Wasserstraßen. Da könnte ich mir rein theoretisch auch aus diesen Wasserstraßen, aus der Spree, das Wasser holen, mit einem Wasserfilter aufbereiten und dann trinken. Dann muss ich zwar damit durchs Haus laufen, aber dann können die anderen sich ja das da auch holen. Damit ist das nicht so dramatisch. Es kommt eben darauf an, habe ich Platz oder habe ich keinen Platz. So, das heißt, Thema Wasser ist ganz wichtig, plus eben entsprechend einen Wasserfilter, wenn ich es eben aufbereiten will. So ein Wasserfilter kostet 80 Euro. Dann der nächste Punkt ist tatsächlich Lebensmittel. Und hier bin ich ganz pragmatisch. Es gibt da auch zwei Möglichkeiten. Einmal, ich habe Platz, dann hole ich mir zum Beispiel in den Supermärkten, wenn die Konserven im Angebot haben, diese Konserven. Oder ich hole mir Spaghetti oder sonst irgendwelche Nudeln oder Reis. Gerade in den türkischen Supermärkten kriegt man Reis und Bulgur und wie das Ganze heißt und Linsen relativ günstig. Das sind aber sehr nahrhafte Dinge, die man auch wunderbar lagern kann. Dann brauche ich aber Wasser. Oder was auch geht, zum Beispiel, ich werde nächste Woche was vorstellen. Das sind Eiweißprodukte, die auch alle Vitamine und alles haben und im Grunde pro Tag auch nicht mehr kosten, als wenn ich es mit Konserven mache. Und dann habe ich einen minimalen Platz und habe eine vollwertige Nahrung, die ich nur mit Wasser aufbereiten muss und bin ich fertig. Der dritte Punkt ist Hygieneartikel und das Thema Toilettennutzung, weil es wird in vielen Bereichen halt die Abwasserentsorgung ausfallen und auch kein Wasser mehr da sein, die Toilette zu spülen. Deswegen braucht man eine Nottoilette und das Einfachste ist ein kleiner Eimer mit einer Tüte drin, den man in die Kloschüssel reinstellt und dann kann man die ganz wie gewohnt benutzen. Wenn man Platz und Geld hat, dann kann man sich noch Katzenstreu kaufen, um das immer zu binden. Ich habe gesehen, du hast auch eine Katze, also du hast schon mal Katzenstreu. Dann kann man die Tüte zumachen und kann das auf die Straße schmeißen. So, dann sollte man ausreichende Mengen Klopapier haben und dann ist das Thema eigentlich auch gegessen, weil man darf, gerade in diesen Hochhäusern sollte man die Toilette nicht weiter nutzen, weil wenn diese Hochhäuser eine Hebeanlage haben, also das Abwasser gepumpt zum Kanal muss, dann tun die es ja nicht mehr, wenn der Strom weg ist. Und dann staut sich das in den Leitungen zurück und kommt als erstes im Erdgeschoss aus den Toiletten wieder raus. Dann brauche ich ein Mindestmaß an Medikamenten, also für chronisch Kranke sowieso. Da würde ich immer für 3 Monate vorsorgen und ansonsten so eine gute Hausapotheke, Mittel gegen Durchfall, Mittel für Schmerzen, dann noch ein Erkältungsmittel, ein Fiebersenker für kleine Kinder. Und da bin ich eigentlich schon gut dabei. Das ist so mal die minimalste Vorausplanung, die man machen kann. Und ich möchte nochmal sagen, nicht nur für den Blackout, sondern auch eben für den ganz normalen Stromausfall. Oder weiß nicht, ob ich jetzt damit deine Leser verschrecke, aber ich bin ein Freund davon, offene Worte zu verwenden. Wir haben momentan in Europa einen Krieg. Und wir wissen alle nicht, wie dieser Krieg weitergeht. Und es ist denkbar, dass der Krieg sich in Europa ausweitet, vielleicht sogar hier nach Deutschland. Und schon alleine deshalb wäre es momentan wirklich angeraten, eine Mindestkrisenvorsorge zu machen, dass man im Zweifel mal für 2 Wochen ohne die Versorgung von außen auskommt. Schon alleine auch, weil die Ukraine ist im europäischen Stromverbund drin. Und es ist denkbar, dass die Ukraine oder eine Kriegshandlung in der Ukraine zu einer Großstörung im europäischen Netz führt.
Ja, also da bin ich auch voll bei dir und da können wir auch ganz offen drüber sprechen, über die Kriegssituation. Es ist ja so, also ich wohne in der Nähe von Büchel, ich sag mal vielleicht zur so Luftlinie 60 Kilometer, keine schöne Voraussetzung, da lagern ja die amerikanischen
Genau.
Atomwaffen und ich fühle mich ja auch in Rheinland-Pfalz deswegen nicht mehr wohl, ne? Weil hier
Ja,
so
da ist ja
viele,
ganz viel Armee, ne? Von
genau, ganz viel
viele
amerikanische
Amerikaner,
Armee,
ja.
genau, und das mit dem Grund, weswegen ich am liebsten auch aus Rheinland-Pfalz weg wollen würde, ne? Und dementsprechend sollte man sich eigentlich auch sowieso Gedanken machen, wo der eigene Standort ist und wo was wie passieren kann, welche Szenarien es da geben kann, ne? Da sollte man sich halt ganz genau überlegen, was man halt dazu alles eventuell einlagert. Also bei mir ist so, ich habe halt zum Beispiel auch immer 2 volle 20 Liter Benzinkanister,
Ja,
damit ich
das ist
auch
ein
einfach
super
verschwinden
Hinweis.
kann.
Ja,
Also
genau.
das es sind Kleinigkeiten, die
Genau.
kann man einfach anschaffen. Also ich habe mir die bei Amazon geholt. Ich sag mal zu, ich werde hier nicht gesponsert, ich mache keinen Affiliate, deswegen nenne ich das trotzdem. Die gibt es derzeit für 16 Euro. Die sind aus Plastik, NATO-Kanister, grüne, die sehen auch gut aus. Die habe ich mir gekauft, zwei Stück, 32 Euro ist nix, und habe die voll einfach mal zu Hause stehen. Ich gucke auch, dass mein Wagen immer mindestens halb voll ist, so dass ich schnellstens einen Schuh machen kann, wenn ich irgendwas mitbekomme. Dann habe ich natürlich auch viele Kontakte. Ich war ja selber bei der Bundeswehr und habe da auch noch gute Kontakte und kriege sehr viel mit, sag ich mal, ja. Und bin da also sehr sensibel, was dieses ganze Kriegsthema angeht. Und ich war auch in der Ukraine letztes Jahr, wo der Krieg dort losging. Im März bin ich rübergefahren und habe da ja, Medikamente, die wir gesammelt haben, haben wir Gelder gesammelt und haben dann dafür für 6.000 Euro mit einer Organisation zusammen Medikamente geholt und haben die zu einem zu einer Frauengeburtsklinik und zu einem Kinderheim, Schrägstrich Kinderhospiz in Ternopil und in Lemberg gefahren. Und ich habe gesehen, wie es vor Ort funktioniert. Also überall sind Checkpoints. Also ich kam da nur durch, weil ich einen Schein hatte, A vom Kinderhospiz, B von der Klinik, dass die die Medikamente brauchen, sonst hätte ich gar nicht dahin fahren können. Und da fängt schon an. Also man sollte wirklich gucken, wenn man je nachdem, wo man strategisch ungünstig wohnt, dass man also sich vorher das genau zurechtlegt, überlegt, wie man schnell wegkommt, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Also ich kann sofort in mein Auto, ich habe meine Dokumente parat in
Wollte
einem
gerade sagen, der
Rucksack.
Fluchtrucksack
Ja,
ist dann auch nochmal ein Ding,
genau.
das wir erwähnen sollten.
Ja.
Und was wir vielleicht auch kurz, bevor ich es wieder vergesse, erwähnen sollten, das Auto ist ein Notstromgenerator im Zweifel. Das heißt, wer ein Auto hat, wer Treibstoff fürs Auto hat, der hat auch immer die Möglichkeit, damit Geräte zu betreiben. Es gibt ganz günstig Konverter von 12 Volt Autostrom auf 230 Volt und viele PCs und so kann, also gerade Notebooks kann man heute schon im Auto laden. Das ist also dann schon mal auch eine Notstromlösung, die man hätte. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken und zwar bei gerade wenn wir über das Thema Krieg sprechen, ist ja die Vorwarnung ganz entscheidend. Das heißt, hier ist es einfach wichtig, dass wir darüber nachdenken, wenn es einen nächsten Sirenenalarm gibt, was das für einer ist. Denn das könnte auch einer sein, den man Luftalarm nennt. Und das sind wir nicht mehr gewohnt. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt der Krisenvorsorge ist eben, sich mental auf Krisen vorzubereiten. Denn wenn ich mich mental vorbereite, dann habe ich Handlungsoptionen in der Krise. Wenn ich von der Krise überrascht werde, dann habe ich keine Handlungsoption und bin meistens auch nicht mehr in der Lage zu handeln, weil ich einfach geschockt bin. Und das ist eigentlich der allerwichtigste Punkt. Und dazu biete ich auch kostenlose Webinare an. Ich habe ein Webinar, die mentale Resilienz steigern. Das magst du vielleicht verlinken auf meiner Internetseite. Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil auch gerade dieses Gefühl der Bedrohung, was wir ja heute latent bekommen über diese Horrormeldungen, die es überall gibt, da muss man lernen, mit umzugehen, weil das wird uns die nächsten Jahre leider begleiten.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, also der mich auch bei deinem Buch überrascht hat, was gar nicht jeder so da drin hat. Also ich habe ja viele Krisenvorsorgebücher gelesen, teilweise auch wirklich Dinger mit 500, 600 Seiten, wo das überhaupt nicht so ein großes Thema gewesen ist. Und es ist so, dass ja, ich das auf jeden Fall bei dir gut finde mit der Resilienz. Das hat einen großen ja, Umfang eingenommen in deinem Buch. Also das Kapitel ist nicht gerade klein, weil ich finde das auch mit das Wichtigste.
Genau, weil nur
Man,
wenn du
genau.
handlungsfähig bist, dann kannst du den Rest machen, sonst nutzt dir das ja alles nichts.
Ja, man kann ganz entspannt dann damit umgehen, wenn irgendwas passiert. Also ganz
Genau.
entspannt in Anführungsstrichen. Aber wenn ich halt weiß, das und das trifft ein und ich muss jetzt, weil ich das im Kopf mehrfach durchgespielt habe, so und so handeln, ja. Am besten ist, man hat auch Karten zu Hause noch auf Papier, dass man weiß, wo man lang fährt und sowas, ja. Weil viele, die können ja nur noch mit dem Handy, aber wenn wirklich ein Ernstfall eintritt, dann wird dein
Nutzt das Handy
Handy
nicht mehr.
dir nicht mehr
Genau.
helfen. Ich habe das in der Ukraine gesehen, da zum Beispiel hat Google Maps abgeschaltet, wo Strecken rot werden, weil viel Verkehr ist. Die haben das gemacht, damit die Russen nicht sehen können, wo gleichzeitig sich viele Autos befinden, damit die diese Stellen, falls es Militärtrack sind, nicht bombardieren können. Oder auch, falls es Flüchtlingstrack sind, hat
Wobei die
Google das
Russen ja keine
abgestellt.
Zivilisten bombardieren, das machen andere Länder, aber
Ja.
die Russen machen das, zumindest wenn sie es wissen, machen sie es nicht. Aber mir kommt gerade noch ein anderer Gedanke. Zwei Punkte, die auch sehr viel Angst erzeugen. Das eine sind die Kernkraftwerke, also für Menschen, die neben Kernkraftwerken leben. Und da möchte ich einfach noch mal darauf hinweisen, dass man nach menschlichem Ermessen sich da keine Sorgen machen sollte, auch wenn es die Kriegshandlungen ausweiten. denn es ist eher unwahrscheinlich, dass da Kernkraftwerke beschossen werden und dass da ernsthaft was passiert, genauso wenig beim Stromausfall. Und das Zweite ist, ich denke, man, also du hast ja eben gesagt, dass du dich da unwohl fühlst, wo du jetzt lebst mit den vielen Amerikanern. Ja, das ist ein Punkt, aber deswegen kann ja jetzt nicht jeder sich leisten, umzuziehen. Und man muss einfach, denke ich, lernen, mit gewissen Situationen umzugehen, aber auch akzeptieren, dass man manche Sachen nicht ändern kann, einfach weil man die Mittel nicht hat, weil man beruflich nicht da weg kann, weil die Oma da wohnt oder was auch immer. Und dann auch mit der Vorsorge, die man getroffen hat, zufrieden sein. Ich erlebe ganz viele Menschen, die wollen immer noch mehr Vorsorge und noch mehr Informationen. Und damit wird man wahnsinnig, weil man hat immer das Gefühl, man hat noch nicht genug gemacht. Und nachher wird man durch das Denken über die Krise kranker und unglücklicher, als jede Krise das machen könnte. Und das kann es auch nicht sein. Sondern, ich meine, wir kommen jetzt aus einer Zeit, die letzten 30 Jahre war so eine Wohlfühlblase. Es gab hier keine Krisen. Wir haben immer gedacht, wir werden auch nie mehr einen Krieg erleben oder sonst irgendwas. Es ging alles nur steil nach oben und die Handys kamen und es wurde immer alles noch besser. Aber eins steht fest, auch damals gab es eine Blackout-Gefahr, die hat nur keiner gesehen. So, und jetzt haben wir halt eine andere Situation, dass man, wenn man die Augen ein bisschen aufmacht, sieht man die Krisen. Aber eigentlich muss man nur lernen, damit umzugehen. Und Leben bedeutet, mit den Aufs und Abs klarzukommen, denn das ist Leben. Nur auf ist kein Leben. Nur wenn ich weiß kenne und schwarz kenne, kenne ich den Unterschied. Nur wenn ich Hunger und Durst kenne, dann weiß ich auch, was gutes Essen ist. Und dafür möchte ich einfach auch nochmal werben, dass man nicht sagt, ich muss das jetzt alles ändern, sondern dass man auch lernt zu akzeptieren.
Ja, das ist auch ganz wichtig, denke ich. Das habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre. Ich habe auch ganz viele Bücher gelesen, zum Beispiel über so ostasiatische Weisheiten. Und da ist ja ein Punkt, dass man Probleme begrüßt, sie annimmt. Ja, und auch sie als Leiter auf dem Lebensweg betrachtet. Denn wenn man ein Problem annimmt, ist man eher bereit, das zu lösen. Und wenn man Zustände annimmt, die man nicht ändern kann. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Weisheit. Und ja, ich finde das halt wichtig. Und so kann man auch daran wachsen. Ne? Ich meine, das ist einfach so. Und ich komme ja auch aus einer Zeit, ich bin 78 geboren. Und ich bin ja im absoluten Wohlstand, sag ich mal, aufgewachsen. Ja. Und ich bin dafür sehr dankbar. Und ja, aber trotzdem weiß ich, früher hätte ich mir noch dies und das und jenes gewünscht. Das ist einfach so. Man hat einfach schon alles, aber man möchte gern noch was Besseres haben, weil man einfach gar nicht weiß, wo die Grenze ist. Und jetzt inzwischen kriegen wir die Grenzen ganz klar aufgezeigt, auch so ökonomisch. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann kommen wir auch wieder ein bisschen so zurück auf das Wesentliche, weg von der Dekadenz, ja, weg vom totalen Hedonismus, dass man immer alles irgendwie sofort haben muss und kriegen muss. Und ja, wir sehen wieder Dinge, die wichtiger sind, wie zum Beispiel Miteinander, wie Gemeinschaft und sowas. Ja,
also 100%.
Das finde ich eigentlich auch schön, ja. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auch weiß, wen man um sich rum wohnen hat. Das ist ja auch ein Punkt in deinem Buch, dass man einfach mal auf die Leute zugehen sollte, die in der Nähe wohnen und gucken soll, wie kann man sich ergänzen.
Genau, wobei man das sehr vorsichtig machen muss. Also man sollte nicht hingehen und sagen, hier hast du schon von der Blackout-Gefahr gehört, ich habe mich vorbereitet, ich habe für 3 Monate Lebensmittel eingelagert. Sondern genau andersrum, dass man mal hingeht und sagt, hör mal, ich habe da im Fernsehen was gesehen oder ich habe in der Zeitung was gelesen, die reden von Blackout, was hältst du denn davon? Um eben zu sondieren, wie der Nachbar tickt, damit man eben erstmal eine Einschätzung bekommt, ob der diese Gefahren ernst nimmt. Denn wenn er das nicht tut, ich mich aber komplett oute, dann ist er der Erste, der auf der Tür steht, wenn die Krise eintritt. Und das kann man nicht gebrauchen, weil dann wird es halt irgendwann bedrohlich. Und ich habe in meinen Vorträgen ganz oft Leute sitzen, wenn ich dann so schwarz male und sage, dass so eine Krise in vielen auch das Schlechte hervorbringt, die dann sagen, nein, das ist alles Quatsch. In der Krise werden wir alle unserem Händchen halten und gegenseitig helfen. Da muss man allerdings attestieren, nehmen wir nochmal das Haus mit den 50 Mietparteien, wenn nur einer vorgesorgt hat, dann kann der nicht so viel eingekauft haben, dass er 50 Leute 2 Wochen versorgen kann. Das ist technisch und finanziell unmöglich. Und damit stellt sich die Frage, will ich was zu essen haben oder hungern wir nach 2 Tagen alle? Die Frage muss jeder für sich selbst dann beantworten. Das fängt dann an, in die Moral reinzugehen, aber das, wie gesagt, da gibt es auch keine Wahrheiten zu, sondern das ist, muss jeder mit sich selber ausmachen, wie er damit umgeht. Ich werbe nur dafür, dass man realistisch an diese Szenarien rangeht und selber in der Hand behält, ob man was abgeben möchte oder nicht.
Ich glaube auch, dass es ethnische Probleme geben wird, weil wenn du jetzt in einem Viertel wohnst, sag ich mal, wo viele Menschen von einer Herkunft aufeinandertreffen und von der anderen, ja, sagen wir mal, vielleicht muslimische Menschen und vielleicht Menschen, die hier geboren sind und hier angestammt sind, so. Das wird auch zu Problemen führen, weil natürlich denken Menschen in einem Gruppendenken und das wird auch ein Punkt, ja. Dann werden natürlich die einen von den anderen eher was wegnehmen als die unter sich. Da fängt das schon an. Das unter
Ja,
sich kommt, das
natürlich.
kommt danach. Das ist dann der zweite Punkt,
Genau,
ja.
genau.
Wenn man erstmal von der anderen Gruppe vielleicht was genommen hat, kommt dann der nächste Punkt. Das sind Sachen, die können passieren, die müssen nicht passieren. Das kommt natürlich darauf an, wie sich eine Krise halt zuspitzt. Und da muss man halt gucken, also man sieht das ja immer wieder auch in anderen Ländern, wenn da Bürgerkriegssituationen sind, da spielt die Ethnie schon eine Rolle. Das darf man heute alles nicht so sagen, das weiß ich, das ist dann immer kritisch und so. Da kommt man dann schnell in so eine Ecke und man wird mundtot gemacht und diese Dinge. Aber es sind Sachen, es gibt Unterschiede bei Menschen und die spielen auch psychologisch eine Rolle und auch im Überlebenskampf spielen die definitiv eine Rolle. Und
Absolut.
das kann auf jeden Fall noch ganz spannend werden. Man sollte wirklich gucken, in was für einem Viertel wohne ich oder woher sind die Menschen in meinem Haus?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass es unwichtig ist.
Ja, also da kann ich auch nochmal ein Webinar zu anbieten von mir, auch kostenlos natürlich, auf meiner Internetseite Überleben in der Großstadt heißt das. Und da gehe ich auch auf diese Dinge ein. Da gehe ich auch darauf ein, was man zum Beispiel tun kann, um sich unentbehrlich zu machen, habe ich ja auch im Buch drin, dass man einfach versucht, dass man als Mensch einen Wert hat. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an. Ich meine damit zum Beispiel, dass man was kann, was die anderen alle brauchen. Ob das ist, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs gerade erst gemacht hat und anderen helfen kann, Wunden zu versorgen. Oder ob man technisch so versiert ist, dass man eben Leute aus dem Aufzug zu befreien kann. Oder dass man der alten Oma, die da alleine im 5. Stock wohnt, helfen kann. Und die dafür einen mit Lebensmitteln versorgt. Das kann 1000 Sachen sein. Oder dass man eben gut informiert ist und wenn die Krise kommt, sofort im Haus rumrennt und sagt, hier, der Strom ist ausgefallen, bitte nutzt die Toilette nicht mehr. Das alles führt dann dazu, dass man sicherer wird, weil man hat einen Nutzen für alle. Und Gemeinschaft ist auf der anderen Seite auch ein ganz wichtiges Element, um sich zu schützen nachher. Aber das sind eben Dinge, die muss man erstmal verstehen und dann bewusst ausbauen.
Ja, da sagst du auch nochmal ein gutes Stichwort, Aufzug. Also seit das alles so kritisch ist, vermeide ich also absolut, Aufzüge zu benutzen. Also es sieht dann so aus, also ich habe es jetzt so 50-50 bei mir, wenn ich zum Beispiel irgendwie Freunde besuche, die oder Firmen besuche, die irgendwie ganz oben wohnen, 5., 6. Stock, da ist so ein Kompromiss für mich und zwar hoch fahre ich noch mit dem Aufzug, aber runter, um halt das Risiko zu minimieren, dass ich stecken bleibe im Fall des Falles, runterlaufe ich. Also ich versuche aber dahin zu kommen, dass ich hoch auch laufe. Da arbeite ich noch an meinem inneren Schweinehund.
Ich
aber
mache
dass
das.
Man so,
also ich, ganz konsequent, ja, wenn eine Treppe da ist, benutze ich die Treppe.
Das ist auch eh gesünder. Sollte ich auch 100% machen. Aber ich bin noch nicht auf 100%, aber ich habe zumindest das Mindset, dass
Man
ich dahin
muss
will.
immer irgendwo anfangen.
Genau, ja, also auch ganz wichtig, weil da gibt es ja auch so Studien zu im Internet, die kann man auch mal sich selber googeln, wenn man lustig ist. Wenn ein Blackout passiert, die Leute bleiben stecken. Ich glaube, in Berlin, das Beispiel ist ganz groß im Internet zu finden, da sind dann Tausende von Aufzügen und es würde irgendwie 3 bis 5 Tage, meine ich, habe ich so in
Nee,
Erinnerung,
mittlerweile
dauern.
sind sie, also ich habe eine neue Berechnung, 11,5 Tage haben
Ja,
sie
die sind
jetzt
tot,
gesagt.
die Leute. Also
Ja,
das ist dann
natürlich.
auf jeden
Also
Fall
nach dem
zu
dritten Tag
spät.
in jedem Fall.
Ja,
Aber da
genau.
muss man ja gar nicht so weit denken. Man stelle sich vor, ein normaler Aufzug, halb voll und am Ende des ersten Tages, die Leute können nicht auf die Toilette gehen, die Leute haben Durst. Was das alleine für Konfliktpotenzial birgt und wie unangenehm das ist, da sind wir noch nicht in der lebensbedrohlichen Situation. Und das alles sind eben Dinge, die mag man nicht erleben. Und deswegen ist es halt so wichtig, sich vorzubereiten mental und sich zu überlegen, was kann ich da tun?
Was ich die Tage auch gesehen habe bei einem Freund, der hatte so eine Mega-Powerbank. Die war, ich weiß nicht, vielleicht 20 Zentimeter war die groß und Die hält auf jeden Fall ja, viel länger als die kleinen, die es gibt. Und der kann mit dieser großen Powerbank sogar, die dient auch als Taschenlampe, die hat ein Licht mit drin.
Und die
Ich
hat ein
weiß nicht.
Solarpanel drauf, das die auch mit Solar aufladen kann
Nee, das,
wahrscheinlich.
die hatte das nicht, die der
Ah,
hatte
ja. Gibt's aber
tatsächlich
auch.
nicht. Und das fand ich beeindruckend, weil damit hätte er sogar einen Wasserkocher betreiben können, was nicht unbedingt immer bei allen geht.
Ein Wasserkocher?
Ja,
Das glaube ich fast nicht.
mit weniger Watt. Also
Okay, weil
der hat
normal hat
da.
ein Wasserkocher 1 kW und dann
Ja.
ist das nicht mehr. Aber da sprichst du was an. Also grundsätzlich muss man sich überlegen, ob man Strom wirklich dann braucht. Weil wenn es zum Schlimmsten, also zum Blackout käme, dann sind ja die Mobilfunknetze tot. So, und dann kann man ein Handy maximal noch dazu nutzen, einen damit totzuschlagen oder halt zu daddeln, also für die Kinder irgendein Spiel zu machen, was nicht online ist. Aber mehr auch nicht mehr. Und deswegen, also in meiner Prioritätenliste kommt das Thema Solarkraftwerke oder Powerbanks erst ganz weit hinten, weil es viel, viel mehr wichtige Dinge gibt vorher und weil der Strom halt so unwichtig dann ist. Nochmal, 50 Parteien Haus, da wirst du nicht warm kochen, weil das riecht, wenn 3 Tage alle im Haus Hunger haben, riechen die, wenn im ersten Stock einer eine Dose Ravioli warm macht. Das ist unvermeidlich und das Risiko ist zu groß. Du musst kalt essen. Aber wenn man dann über Strom nachdenkt, wie gesagt, das Auto ist ein Notstromgenerator, das kann als erste Ladestation für Mobilgeräte dienen. Das nächste wäre dann tatsächlich eine Powerstation, also eine große Batterie. Wenn das für deine Zuhörer interessant ist, ich habe ja einen Vertrag, ja, ich habe tatsächlich einen Affiliate-Vertrag mit EcoFlow, kriege aber da auch 5% für meine Community. Also wenn dich das interessiert, kann ich dir den Link und den Gutscheincode geben. Und die haben eben diese Powerstations und Solarkraftwerke. Das heißt, mit Solarpanel kannst du das Ding dann auch laden. Und das ist interessant, vor allen Dingen auch für Leute, die jetzt zum Beispiel eine USV für ihren PC brauchen, weil durch diese Verschlechterung des Netzes hast du halt die Situation, dass die Schwankungen, die Spannungsschwankungen immer größer werden. Und das killt ganz gerne die Netzteile von Notebooks und von PCs. Und das heißt, man sollte sowieso für elektronische Geräte heute eine USV dazwischen schalten oder alternativ sich so eine Powerstation holen. Da hat man dann im Notfall auch einen Akkupack, den man verwenden kann, um Geräte zu betreiben und den Schutz für den PC, dass der nicht kaputt geht. Und das kann man dann machen, aber das ist, wie gesagt, in der Prioritätenliste ganz weit hinten.
Ja, und zum Beispiel für die Hörer, die ländlich wohnen, da ist mit Sicherheit auch ein Gaskocher noch mal Alternative.
Definitiv.
Ne? Also ich gehöre da auch zu den ländlich Wohnenden, und was ich auch ganz wichtig finde, ein Tipp, den ich auf jeden Fall jedem geben kann, der in Flussnähe wohnt: Lagert eure Sachen nicht im Keller. Das hat in Ahrweiler bei der Flutkatastrophe im Ahrtal also vielen auch Probleme bereitet, weil natürlich Vorräte zerstört waren, weil die einfach im Keller gelagert haben. Und das habe ich von dort auch mitgenommen. Da fing für mich das Thema Krisenvorsorge nochmal so richtig an, interessant zu werden, weil das ist nur eine Stunde von mir entfernt. Und wir haben da auch so mit unseren Freunden rund 6 Wochen lang immer nach Feierabend sind wir rübergefahren und haben da bis abends 10 geholfen. Und da habe ich sehr, sehr viel gesehen. Und ja, da hat das Thema Krisenvorsorge für mich nochmal an Wichtigkeit gewonnen. Und eben auch die Erkenntnis, dass ein Fluchtrucksack und Essen und dergleichen besser nicht in den Keller gehören, wenn man flussnah wohnt. Bei mir ist so, ich habe auch ein Flussgrundstück und ich habe auf jeden Fall alles nach oben gepackt, weil ich einfach dann, wenn mal was ist, schneller darauf zugreifen kann und vor allen Dingen auch nichts kaputt geht, ne?
Ja, also es ist ein ganz wichtiger Hinweis, wo man eben sieht, es gibt nicht nur eine Krise, sondern es können ganz viele sein. Und das, was an der A passiert ist, kann uns auch jederzeit wieder passieren. Das sollte man also alles mit in dieses Kalkül einbeziehen. Also im Grunde ist diese Krisenvorsorge ein Lebenskonzept, was man auf alles anwenden kann und auch auf alles anwenden sollte. Denn eins steht fest, uns stehen eben schwere Jahre bevor, weil die Energieversorgung, die wird immer weiter ruiniert in diesem Lande. Und wir werden auch Stromabschaltungen bekommen. Und zum Beispiel nehmen wir mal das Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet sind 24 Stunden rund um die Uhr Pumpen im Einsatz, um das Ruhrgebiet trocken zu halten, weil das Ruhrgebiet zu großen Teilen 12 Meter unterm Grundwasserspiegel liegt. Und gibt es jetzt große Stromausfälle, wodurch auch immer, dann läuft das Ruhrgebiet voll und dann gibt es da eine schöne Seenplatte. Und wer da nicht vorgesorgt hat und dann eben im letzten Moment mit sowas konfrontiert wird, der hat dann verloren. Und sich auf die Behörden zu verlassen, dass die zeitnah warnen, das haben wir an der A gesehen, das wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich komme aus dem Ruhrgebiet im Ursprung, nämlich aus dem Kreis Recklinghausen.
Ach, schön.
Ja, da komme ich eigentlich her. Da habe ich ganz lange gewohnt, auch in Essen. Und ich war da teilweise sogar als Gastführerin bei der Zeche Karl tätig und habe dort eben auch die Zeche erklärt und habe da selber auch an vielen Führungen teilgenommen, um mich da in das Thema reinzufuchsen. Deswegen, also die Rohkohle AG hat tatsächlich, da redest du keinen Unsinn. Also der Robert denkt sich das hier nicht aus. Das stimmt wirklich, liebe Hörer. Das ist wirklich so, die Rohkohle AG, die hat die Aufgabe, weiterhin quasi die Schächte leer zu pumpen, damit das Ruhrgebiet, weil das ja so flach ist wie Holland, kann man sagen, ja, nicht geflutet wird. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den haben ja viele gar nicht auf dem Schirm. Also im Ruhrgebiet, da wohnen insgesamt, man kann das ja als Metropole bezeichnen, als eine große zusammenhängende Stadt. Da wohnen 2 Millionen Menschen in dem Einzugsgebiet, ja. Und sag ich mal, da dann, wenn da dann Probleme auftauchen, na, dann möchte ich nicht in der Haut stecken. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Und da kann man wirklich nur wirklich hoffen, dass alle dort Lebenden vorsorgen und ja, etwas in der Wohnung haben, ja. Was
Erstens das und zweitens auch ein Plan B, wo sie hin können für den Fall, dass sie weg müssen. Denn es kann ja eben, ich sage mal, bei 12 Metern, wer ganz tief wohnt, da ist das Haus nachher weg, ne? Da nutzt nichts mehr mit erster Etage, sondern da wäre es im schlimmsten Fall weg. Und das ist eben genau das Problem. Und auch hier geht man nicht transparent damit um. Ich habe mal mit einem von der Ruhrkohle AG telefoniert diesbezüglich und dann habe ich nach einem Interview gefragt. Und dann habe ich ihn nicht mehr erreicht.
Ja.
Also das ist leider, ist ein Teil des Problems darin zu sehen, dass weder Kommune noch Land noch Bund wirklich ehrlich mit uns da umgehen und dass wir uns da die Informationen wirklich selbst holen müssen. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der den Nachrichten der Leitmedien da nicht mehr traut. Und deswegen, es wird ja auch immer empfohlen, wenn man so Prepper-Vorsorge macht, dass man sich ein Notfallradio holen soll. Das habe ich noch nicht mal mit auf der Liste drauf, weil die Nachrichten, die da kommen, welchen Wert haben die? Wir haben heute zweifelhafte Nachrichten und sollen die in einer Krisensituation dann von der Qualität her besser sein? Fragezeichen.
Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Also, was ich kritisch gesehen habe, ganz ehrlich, in deinem Buch, war der Hinweis, dass die Leute keine Nachrichten mehr gucken sollen, um sich nicht negativ aufzuladen. Also, das
Ja.
fand ich ein bisschen heftig, weil da bin ich nicht ganz mit d'accord. Okay,
Musst du ja auch nicht.
ich bin jemand, der ist total kritisch und ich lese diese Nachrichten und ich ziehe mir da Infos raus, die ein anderer gar nicht sieht. Das heißt, der normale Otto, der liest die und der nimmt das so für voll. Ich lese die anders, ja, und ich verstehe die auch anders und ich verstehe auch oftmals das, was dann im Subtext mitschwingt. Von daher, also, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, hier konsumiert keine Nachrichten mehr. Es ist aber auch wirklich die Frage, wie bist du gestrickt? Was macht das mit dir? Hast du das mentale Mindset dazu, dass dich das nicht fertig macht, wenn du jeden Tag Medien verfolgst? Oder besteht die Gefahr, dass du dich davon irreleiten lässt und falsch handelst? Oder kannst du das, was da vielleicht unterschwellig vermittelt wird, für dich nutzen? Da muss man halt für sich selber halt entscheiden. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ja, man sollte sich alternativ auf jeden Fall informieren. Und da ist oftmals die internationale Presse hilfreicher. Also ich kann da nur jedem empfehlen, gewisse Wörter halt auf Englisch mal zu googeln und auf News zu klicken und auch mal ausländische Presse zu lesen und dann mal zu gucken, was wird uns hier vermittelt, ja, von der deutschen, sag ich mal, Mainstream Presse oder was sagt man zum Beispiel zu gewissen Themen, wie behandelt man die im Ausland? Und ich glaube, wenn man halt sich alternative Medien anguckt, Blogs liest von Leuten, die bei der Bundeswehr sind, selber beim THW sind oder die damit zu tun haben oder hatten, plus ausländische Presse, dann kriegt man, glaube ich, ein gutes Bild von der Realität.
Also ich bleibe dabei, ich lese oder ich gehe, ich verweigere die Leitmedien, aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. ist auch ein Zeitthema, weil ich, also zum einen kriege ich jeweils eine Krawatte, wenn ich merke, wie da wieder manipuliert wird, also wenn irgendwo wieder dann die Klimakrise reingeschoben wird oder wenn dann wieder der böse Putin benannt wird oder solche Dinge. Und die lieben Amerikaner oder das Nord Stream, dass die Amerikaner das waren, das kann ja gar nicht sein oder so. Also das ist für mich einfach, also dieses Unterschwellige oder auch jetzt die neue Gendersprache, da rollen sich mir die Zehennägel auf. Und ich habe es jetzt sogar schon bei Büchern von tollen Autoren, die gendern nur noch rum, dass man die Bücher wegschmeißen muss. Also das sind alles so Dinge, die ertrage ich einfach nicht.
Nee, da bin ich auch voll bei dir. Ich kann mit dieser ganzen Genderei auch überhaupt nichts anfangen und es ist gruselig für mich. Also ich bin ja auch beruflich Texterin, ja, freiberuflich und habe sehr viel damit zu tun und ich kriege auch viel von Unternehmen und teilweise wird es da auch dann gefordert.
Ja.
Und da komme ich dann in einen persönlichen Konflikt, weil ich könnte dann innerlich, sag ich mal auf Deutsch gesagt, kotzen, wenn ich da solche Texte vorfinde und damit was machen soll. Und ich will diesen ganzen Mist auch überhaupt nicht unterstützen, weil alles, sag ich mal, was mir lieb ist an Sprache, an Kultur, wird hier ja irgendwie alles in den Wind geschossen. Ja? Also da
Kaputt
bin ich
gemacht, man
komplett
kann sagen vernichtet.
ja,
Also
ist
da
so.
werden alle alten Werte
Ist
werden
so.
heute als fragwürdig dargestellt.
Ja.
Und das, was man uns dafür geben will, ist noch viel fragwürdiger, meiner Meinung nach. Aber dann kommen wir hier ganz vom Thema weg.
Ja,
Das
ich
sollten
weiß.
wir
Ja.
jetzt nicht
Nee.
machen, weil ich habe da noch ganz andere Theorien, aber das machen
Ja.
wir lieber in einem anderen Block.
Nee, da hast du vollkommen recht. Also ich bin da auch ein kritischer Mensch und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man, egal um was für ein Thema das geht, dass man sich die Folgen davon anguckt und sich fragt, was will ein anderer damit bezwecken. Also ich glaube, mehr Hinweis brauchen wir gar nicht geben. Da
Genau,
können
wem
sich die
nutzt
Hörer und
es?
Leser dann können sich selber ein Bild machen und eine Meinung dazu bilden. Was würdest du noch den Hörern mit auf den Weg geben wollen, was diese ganzen Krisenvorsorge-Themen, Unterthemen angeht? Was würdest du noch als
Also
wichtig
aus
erachten?
meiner Sicht, eines der wichtigsten Dinge ist zu versuchen, sich körperlich fit zu halten. Weil wenn ich körperlich fit bin, dann komme ich in jeder Situation einfach besser weg und dann eben keine Rolltreppe mehr, keinen Aufzug mehr, stattdessen eben die Treppe benutzen, dann vielleicht auch regelmäßig ein bisschen sportlich betätigen oder zumindest viele Spaziergänge machen und die Spaziergänge dann so ausweiten, dass man dabei auch mal außer Atem kommt. Und damit man so eine Grundfitness hat und vor allen Dingen das Tolle ist, wenn man sich körperlich anstrengt, dann ist das auch Seeleputzen, sage ich gern dazu, weil man damit eben auch also man muss sich Folgendes vorstellen und da stimme ich nicht ganz mit dir überein. Wenn man negative Dinge hört, macht das was mit einem. Das kann man zwar bewusst als Blödsinn abtun, aber es wirkt. Das ist wie eine Substanz, die man zu sich nimmt. Und das löst im Körper hormonelle Dinge aus und die sind eben schädlich. Das ist im Wesentlichen der Ausstoß von Stresshormonen und die müssen abgebaut werden. Und wir stammen alle vom Neandertaler ab und wir sind dem physiologisch immer noch sehr ähnlich. Das heißt, der Neandertaler wurde von einem Löwen bedroht. Dann wurden diese Hormone ausgeschüttet und dann konnte der entweder mit dem Löwen kämpfen oder weglaufen. Aber danach waren die Hormone aus dem Körper wieder raus. Und bei uns ist das so, wir werden durch Fernsehen, durch Zeitungen, durch diese ganzen Nachrichten bedroht, aber die meisten tun da nichts. Und damit bleibt das Zeug im Körper drin und hat ganz, ganz negative Auswirkungen. Deswegen ist eine körperliche Anstrengung so gut, weil sie das praktisch auf einem ganz natürlichen Wege wieder abbaut. Und ich garantiere jedem, weil ich es schon zigtausendfach probiert habe, wenn es einem mental schlecht geht und man macht einen anstrengenden Waldspaziergang, danach ist man ein neuer Mensch. Und das funktioniert, weil es einfache Mechanismen sind, die auf körperlicher Ebene ablaufen. Das hat nichts mit Wollen zu tun, sondern einfach mit Physiologie. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auf dem Wege diese sogenannte Resilienz steigert, also die Widerstandsfähigkeit steigert, um mit dieser Zeit besser klarzukommen.
Also du sprichst auf Cortisol an, ja?
Ich
Also
weiß nicht,
zum
was das im
Beispiel.
Einzelnen sind. Ich bin eben kein
Ja.
Stoffwechselexperte. Das ist auch Adrenalin, was frei wird. Also das sind ja ganz viele. Das ist ja also der Körper ist ja höchst komplex. Und ich will da auch gar nicht so weit rein, weil dann fangen die Leute wieder an nachzudenken, sondern es funktioniert. Also ich mache das seit 7, 8 Jahren, dass ich dreimal die Woche hier, ich weiß nicht, ob du den Drachenfels kennst im Rheinland.
Ja, klar.
Das ist genau. Und da gehe ich 3 bis 4 Mal die Woche rauf mit meinem Hund. Und das ist so ein geiles Training. Und ich habe es wirklich immer, auch wenn ich so habe, ach, ich habe eigentlich keine Zeit, heute das zu machen oder ich habe keine Lust oder so. Ich sage dann jedes Mal danach, Gott sei Dank hast du es wieder gemacht. Und das ist der beste Beweis dafür. Und das ist halt mit Gold nicht aufzuwiegen, weil ich mache es selbst. Also ich bin selbstwirksam. Ich brauche niemand anderen dazu. Es kostet nicht viel Geld, sich anzustrengen. Das kann man überall tun. Und ich bin in dem bestmöglichen Zustand hinterher. Was will ich mehr?
Ja, der Drachenfels ist auch wirklich hart. Also unten vom Parkplatz aus, wo dann die Seilbahn auch hochgeht, da ist ja der Weg auch, den man hochgehen kann. Wir wohnen, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, ne? Also ich bin im Westerwald, bis zum Drachenfels brauche ich vielleicht 40 Minuten von hier.
Ja, können wir mal zusammengehen.
Können wir zusammen machen, aber ich glaube, du bist ein bisschen fitter als ich.
Ja, ich gehe auch
Aber
langsam.
können wir machen. Also das ist auf jeden Fall richtig schön da. Und ich weiß, wie anstrengend dieser Spaziergang in
Ja, der ist
Anführungsstrichen
steil.
ist.
Das ist ja das Schöne. Aber es ist für den Körper auch wieder schonend, weil ich jogge also tatsächlich nicht. Und wenn man das eben in seinem Tempo macht, dann kann man eben den Körper damit so weit belasten, wie es gut ist. Und wie gesagt, das ist also aus meiner Sicht ist das besser wie jede Pille oder noch irgendwas anderes.
Nee, ich bin auch überhaupt gar kein Läufer. Also bei mir ist wirklich eher so Kraftsport ist so ein Ding und
Ja, das mache ich auch
Fahrradfahren.
noch.
Und das finde ich eigentlich, ja, aber ist auch egal, wie man es macht. Wichtig ist
Hauptsache, man
nur, dass
macht
man,
was.
genau,
Hauptsache, man
das
tut was.
Blutkreislauf, der muss immer schön in Bewegung sein und dadurch vermeidet man Krankheiten, weil ja viel durch den bewegten Kreislauf auch wieder ausgeschieden wird
Genau.
dann und gereinigt wird. Ich glaube, nur Sitzen ist halt wirklich auf Dauer tödlich, ne, und völlig ungesund so. Das stimmt voll und ganz. Ich fand auch ein Kapitel besonders interessant, was ich auch mit Begeisterung gelesen habe und die Theorie verstehe ich auch, nämlich dieses, wie hast du das genannt, dass in den Genen Erinnerungen gespeichert werden, zum Beispiel der Eltern und Urgroßeltern, dass es mitgetragen wird in die nächste Generation, was die erlebt haben an Vertreibung und diese ganzen Geschichten und Kriegserfahrung und so. Das habe ich noch in keinem Buch gelesen, aber ich finde es eigentlich völlig nachvollziehbar, weil ich habe dazu in einem anderen wissenschaftlichen Buch, deswegen auch spiele ich an aufs Cortisol, Ähnliches gelesen, nämlich, dass wenn Mütter Stress haben bei der Schwangerschaft, dass das dann mit auf die Kinder übertragen wird und die nächste Generation, die aus so einer Generation resultiert, das dann eben an Stresslevel mitnimmt und anders getaktet ist als die, die
Genau.
vielleicht in Frieden aufgewachsen sind,
Ja.
die Eltern und was die an die Kinder weitergeben. Und ich glaube, man sieht das auch daran, also ohne dich jetzt angreifen zu wollen, aber zum Beispiel bei meiner Elterngeneration, da waren, glaube ich, ganz viele kaputte Menschen dabei. Das war die Generation, die Nachkriegsgeneration. Also
Oh
meine
ja.
Mutter ist von 58 und ich kenne das von ganz vielen aus meinem Freundeskreis. Da haben ganz viele komische Sachen Einzug erhalten, also auch wie die Emanzipierung der Frau, der Feminismus
Ja,
und
das ist
diese
nicht schön gewesen, was
Eigenständigkeit,
da
was
war.
die,
Also das
genau,
ist
die haben also, die wollten eher Freunde sein mit den Kindern, also ganz absonderliche Vorstellungen haben die bekommen von der Kindererziehung und die haben sich völlig abgegrenzt von ihren Eltern und distanziert aufgrund von Kriegsgeschichten und Schuldgefühlen und sowas und da ist einiges mitgenommen worden und ich fand das sehr interessant, dass du das in dem Buch thematisiert hast, auch wenn das in einem anderen Kontext stattgefunden hat
ja, es
bei
ist
dir.
halt alles Energie und es ist halt eben, wir sind halt Menschen und wir sind halt sehr komplex und aber es ist ja auch da wieder, umso mehr ich darüber weiß, umso besser kann ich damit umgehen und es auch für mich nutzen. Und wir brauchen halt in der heutigen Zeit wirklich alle Kraft, die wir zur Verfügung haben, vor allen Dingen die mentale, ohne die ist alles andere gar nichts. Und ich brauche eben diese Selbstwirksamkeit, also alles das, was ich selber tun kann. Und das ist ja. Ich will jetzt dir und deiner Generation und der, die danach gekommen ist, nicht zu nahe treten, aber diese sogenannten Hubschrauber-Rasenmäher-Kinder, denen man jedes Problem aus dem Weg geräumt hat, die haben echt jetzt Probleme, wenn dann auf einmal das alles nicht mehr da ist, dieser ganze Luxus und dieser ganze Konsum, und vielleicht auch mal das Handy nicht mehr läuft. Und das ist aber nun mal Realität. So,
Ja.
und ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich hoffe, es geht alles gut, oder ich bereite mich jetzt vor, nehme die Mühen auf mich und bin dann deutlich besser aufgestellt als jemand, der das nicht tut.
Nee, also mir trittst du damit überhaupt nicht zu nahe. Also ich kann mich mit meiner Generation auch nicht identifizieren, überhaupt nicht. Und ich bin froh, dass ich da so viel von meinem Papa auch mitbekommen habe. Denn der stammt auch wirklich von Sudetendeutschen ab, von Vertriebenen, die dann wirklich, wo die Oma alleine dann rausgeholt wurde aus dem Sudetenland, wo der Opa schon in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen ist. Und die musste erstmal alleine alles aufbauen, bis der Opa dann Anfang der 50er Jahre dann wieder dazugeführt wurde übers DRK. Haben die sich wieder gefunden, die haben ein Haus neu gebaut. Die mussten von klein auf wieder anfangen. Und mein Vater war jemand, der konnte alles, also der kann alles, der lebt noch, ne? Der ist jetzt 66, mein Vater, und der hat mir ganz viel mit auf den Weg gegeben. Der macht also alles wieder heile, der repariert alles, der fischt, der räuchert, der schlachtet für einen guten Freund, der Jäger ist, zerlegt das Wild im Hof selber und sowas, ja. Und der macht absolut alles, der verwurstet auch komplett alles, da bleibt kaum Abfall über, der kratzt noch das Fett aus der Haut beim Wildschwein und macht daraus Schmalz und, und. Da wird auch Weihnachten, wenn eine Gans irgendwie gemacht wird, wird das Fett benutzt von der Haut, da wird nichts weggeschmissen, also da bleibt wenig über, ja. Und ich finde es also super, wenn man viel macht. Und in dem Sinne würde ich auch allen Hörern raten, sich da ein Beispiel dran zu nehmen an den alten Generationen und sich viel erzählen zu lassen von den Eltern.
Genau, das Problem ist halt, die eben jetzt keine Eltern mehr haben oder Oma und Opa, die diese Zeit miterlebt haben, denen fehlt halt diese Information. Und das ist eigentlich eben auch das Schlimme. Deswegen habe ich auch eben gesagt, man soll sich über den Luftangriff mal Gedanken machen, weil für viele, die würden das gar nicht mitbekommen, weil sie gar nicht wissen, was hier abgeht. Und das ist eben Teil dieser mentalen Vorbereitung.
Ja, da kann ich auch nur jeden einladen, einfach mal auf den Blog bei mir zu kommen. Das ist www.city-prepping.de. Da werden auch die Signaltöne der Sirenen erklärt. Rechts in der Seitenleiste findet ihr da das Bild dazu mit der Aufschlüsselung, was welcher Ton in welcher Länge bedeutet.
Supi.
Okay, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Du hast noch zu tun und ich auch. Hast du noch was, was du gerne sagen willst? Also, wie können die Hörer dich erreichen? Wie können die zum Beispiel einen deiner Kurse besuchen?
Ja,
Möchtest
wie
du uns
gesagt,
die.
auf meiner Internetseite blackout-vorsorge-beratung.de gibt es die Rubrik Webinare und da gibt es eben ganz viele kostenfreie Webinare, die man da einfach buchen kann. Und da gibt es auch eine Shop-Seite, wo man eben entsprechend dann auch noch weiterführende Kurse kaufen kann für kleines Geld. Aber ich denke, die kostenfreien Sachen sind schon erstmal ausreichend. Und dann habe ich natürlich auch einen YouTube-Blog, einfach Robert Jungnischke nachgoogeln oder suchen bei YouTube. Und da gibt es regelmäßig pro Woche mindestens 2 Videos zur aktuellen Energieversorgungssituation in Deutschland. Ja, und ansonsten einfach fragen. Ich bin eigentlich auf allen Wegen zu erreichen. Und wenn mein Telefon klingelt, gehe ich in der Regel auch dran.
Also ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuhörern und ja, auf jeden Fall auch für deine Zeit, Robert, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das war nochmal ja, so ein Wink mit dem Zaunfall für alle aus verschiedener Sichtweise heraus das Thema betrachtet, dass wirklich jeder vorsorgen sollte, in welcher Richtung auch immer und sich auf alle möglichen Szenarien einstellen soll. Ich hoffe, ihr hört weiterhin zu, wenn es wieder heißt City Prepping Podcast. Ich würde jetzt das letzte Wort nochmal dem Robert überlassen und bedanke mich auf jeden Fall bei allen. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Ja, liebe Melanie, auch ich möchte mich bedanken, weil mein Ziel ist ja, möglichst viele Menschen eben darauf hinzuweisen und ihnen die Chance zu geben, eben Vorsorge zu betreiben. Und ich möchte eigentlich nur noch schließen damit, macht euch keine Gedanken, wie die perfekte Vorsorge ist, sondern fangt einfach heute noch mit der Vorsorge an, egal wie viel Geld ihr zur Verfügung habt. Jeder, der ein bisschen was tut, ist besser als jemand, der gar nichts tut. Und ja, bleibt am Ball und folgt uns weiter, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Robert.